Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm, moderiert von Yvonne Ramp. Wir sprechen jeden Freitag über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Fritz Tod. Infrastruktur für den Führer. Der Historiker Klein urteilte einmal über Tod. Tod war mehr an seinen Bauvorhaben interessiert, als daran, sich in Auseinandersetzungen mit General Thomas, den Beschaffungsämtern der Armee oder Hitler und Göring einzulassen. Seinem damaligen Mitarbeiter Speer zufolge hat Tod nur einen oder zwei Tage der Woche in Berlin verbracht. Die übrige Zeit widmete er der Besichtigung der Arbeiten am Atlantikwall, der Straßenbauten in Norwegen und Russland, des Autobahnbaus in Deutschland und so weiter. Und der Historiker Roland fügte hinzu: Ich glaubte in Dr. Tod, im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen, einen Mann gefunden zu haben, dessen Charakter auch einer kräftigen Kritik an den von ihm selbst getroffenen Maßnahmen wie an der Politik Raum gebe und er selbst genügend Zivilcourage besitze, um diese und seine eigene Kritik ohne Rücksicht auf seine Person auch an höchster Stelle vorzubringen. Fritz Tod war ein deutscher Bauingenieur, der maßgeblich an der Planung und Umsetzung von Bauprojekten innerhalb des Dritten Reichs beteiligt war. Ohne die Leistungen seines Nachfolgers Speer zu schmälern, kann gesagt werden, dass Tod der erste Architekt von Deutschlands späterer, trotz gewaltiger wirtschaftlicher Unterlegenheit geleisteter Resistenz gegen die Alliierten gewesen ist. Die Blitzkriegsphase der deutschen Kriegswirtschaft stellt sich als eine Periode dar, in der nur ein begrenzter Teil der gesamten deutschen Wirtschaftsanstrengung im Dienste der Kriegszwecke stand. Die Rüstungsproduktion stieg nur wenig an und der zivile Verbrauch ging nicht zurück. Der große Vorteil dieser Situation bestand darin, dass sie eine flexible Strategie ermöglichte. Deutschland stützte sich mehr auf fertige Waffen als auf die Fähigkeit, in der Zukunft Waffen in größerer Zahl zu produzieren. Da in der Wirtschaft stets große unberührte Reserven steckten, konnte der Schwerpunkt der Rüstungsproduktion mühelos verschoben werden, je nach den Erfordernissen des gerade bevorstehenden Feldzugs. Diese Flexibilität hing von einer klaren Festlegung der Prioritäten ab. Dafür sorgten die sogenannten Führerbefehle, die im Augenblick ihrer Verkündung alle anderen Weisungen auslöschten. So blieb die zwischen der Wehrmacht durch das Wirtschafts- und Rüstungsamt, dem Reichswirtschaftsministerium und dem Büro für den Vierjahresplan bestehende Rivalität um die Kontrolle der Wirtschaft ohne größere Folgen. In gewisser Weise war diese Rivalität sogar dem Wesen Hitlers gemäß und sie entsprach den Grundsätzen, nach denen im nationalsozialistischen Staat die Verwaltung bis dahin aufgebaut worden war. Als es aber notwendig wurde, alle Hilfsquellen Deutschlands für Kriegszwecke zu mobilisieren, ergab sich auch die Notwendigkeit, über ein Ministerium zu verfügen, das jene Mobilisierung unter der Leitung eines starken Ministers durchführen konnte. Zu dem erforderlichen Ministerium entwickelte sich das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition, die Rolle des gewünschten Ministers übernahm Fritz Tod. Seine Geschichte wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erzählen.
Fritz Tod wird am 4. September 1891 als Sohn von Emil Tod, einem Ring- und Schmuckfabrikanten, und Elise Tod in Pforzheim geboren. Sowohl väterlicher wie mütterlicherseits entstammt Tod alten Pforzheimer Familien. Er geht auf das humanistische Gymnasium in Pforzheim, wo er das Abitur mit der Note sehr gut besteht. Seinem Tagebuch vertraut er noch vor dieser Prüfung an, dass er sich zur Kunst, insbesondere zur Musik, hingezogen fühle, aber beruflich doch wohl beim Ingenieur bleiben werde. Zugleich stellt er sich die bedeutsame Frage, die ihn auch später bewegen sollte: Wie lassen sich Technik und Kunst vereinen? Tüchtig muss ich werden, lautet die Antwort im Tagebuch. Die frühen Aufzeichnungen bezeugen auch Tods Liebe zur Natur, die er während zahlreicher Wandertouren durch den Schwarzwald, die Raue Alb und das Neckargebiet auskostete. Unter den Sportarten begeistert Tod vor allem der Skilauf schon vom Vater her, einem der ersten Vertreter dieser Art, Leibesübung am Feldberg im Schwarzwald. Die Notizen des Gymnasiasten offenbaren einen Drang über Pforzheim hinaus, dessen bürgerlich-geschäftliche Enge der junge Mann nicht allzu viel abzugewinnen vermochte. 1910 dient Todt für ein Jahr als Freiwilliger in Karlsruhe und beginnt ein Bauingenieurstudium an der Technischen Hochschule München, welches jedoch durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wird. Diesen überlebt er als Leutnant und Flugzeugbeobachter mit einer Verwundung im Luftkampf, dem Eisernen Kreuz und dem Hohenzollernorden. Nach der deutschen Kapitulation arbeitet Todt bei der Mannheimer Firma Grün und Bilfinger als Werkstudent und schließt sein Studium in der Technischen Hochschule in Karlsruhe erfolgreich ab. Ab 1921 arbeitet er zunächst an Wasserkraftanlagen, später im Straßenbau für die Baufirma Sager und Wörner. 1921 heiratet er Elsbeth Kramer, mit der er 4 Kinder zeugt, 3 Töchter und einen Sohn, der 1944 im Krieg fällt. Sein vielseitiges Tätigkeitsfeld führt Todt immer öfter auch ins Ausland, namentlich in die Tschechoslowakei und nach Jugoslawien, aber auch durch deutsche Gebiete. Bereits 1922 tritt er in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ein, also sehr früh, und wird 1931 SA-Standartenführer. Eine Gelegenheit zu weiterer über SA-Dienst hinausführender politischer Aktivität bietet sich ihm im selben Jahr. Aufgrund einer in der Parteizeitung Völkischer Beobachter enthaltenen Aufforderung zu wirtschaftspolitischer Mitarbeit stellt er sich, soweit seine berufliche Tätigkeit es zulassen würde, als Sachverständiger für den Straßenbau und damit verbundene Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung zur Verfügung. In der Folgezeit verfasst Todt mehrere kurze Denkschriften, doch erst eine umfangreichere Ausarbeitung mit dem Titel Straßenbau und Straßenverwaltung, die er Ende 1932 vorlegt, bewirkt stärkere Resonanz. Die mit einem braunen Einband versehene Darstellung gelangt in die Hände Hitlers, der seinerzeit nach interessierter Lektüre zu der Auffassung gelangt, dass der, Zitat, Mann mit der braunen Denkschrift für ihn der richtige sei. Neben einer Betonung arbeitsmarktpolitischer und teilweise auch militärisch-strategischer Effekte des Straßenbaus hatte Todt nämlich insbesondere herausgestellt, dass die Straßenbauleistung gegenüber des seit 1914 etwa 15 Mal höheren Bestands an Kraftfahrzeugen aller Art erheblich zurücklag. Dieses Missverhältnis führte auf 3 Faktoren zurück: auf eine schwache, bürokratisierte technische Führung und eine technisch unerfahrene Staatsleitung, auf eine rücksichtslos kapitalistisch eingestellte Industrie und schließlich auf ein unzulängliches Finanzsystem. Der Verfasser wiederholt damit nationalsozialistische Programmpunkte und überzeugt in dieser Kombination technischen Sachverstands und politischen Bewusstseins den Parteiführer und Reichskanzler Hitler.
Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 1933 wird Todt Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen. Seine Behörde erhält den Status einer obersten Reichsbehörde außerhalb der Organisation der Reichsministerien. Er ist verantwortlich für den Bau der Reichsautobahnen und Hitler direkt unterstellt. Weiterhin wird er Leiter des Hauptamts für Technik in der Reichsleitung der NSDAP und 3 Tage nach Verkündung des Gesetzes über die Errichtung des Unternehmens Reichsautobahnen vom 27. Juni 1933 zum Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen ernannt. Mit den Autobahnen, die er selbst zumeist als Straßen Adolf Hitlers oder Straßen des Führers ansprach, hatte Todt eine Aufgabe erhalten, die sich nach eigener Aussage die Baumeister vieler Jahrhunderte umsonst ersehnten. Als technisches Werk sollte sich das neue Straßennetz den Gegebenheiten der Natur und deren Gesetzen anpassen. In dem ökologisch bestimmten Konzept sah Todt eine künstlerische Aufgabe, wie er überhaupt nun die Verbindung von Kunst und Technik in der Anlage der Autobahnen als Bestandteil der Landschaft zu verwirklichen suchte. In organisierter Zusammenarbeit von Ingenieuren, Architekten, Brückenbauern, Forstleuten und eigens eingesetzten Landschaftsanwälten sollte das bemerkenswerte Ziel erreicht werden. Todt baut damit an jener vordergründigen Fassade des technisch Respektablen im Dritten Reich, die auch im Ausland Interesse und teilweise sogar Bewunderung hervorrief. Ein Jahr später wird Todt Leiter des Hauptamtes für Technik der NSDAP und in den Vorstand des Deutschen Museums berufen. An der Technischen Hochschule München wird Todt dann am 11. Mai 1938 zum Honorarprofessor ernannt und am 6. September desselben Jahres erhält er anlässlich des Nürnberger Parteitages der NSDAP den von Hitler geschaffenen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft. Es gehörte zu den typischen Zügen nationalsozialistischer Herrschaft, zur Durchführung organisatorischer Sonderaufgaben ad hoc Sonderbevollmächtigte zu ernennen, dabei aber den ursprünglichen Verwaltungsapparat der Regierung intakt zu lassen. So blieb auch das Wirtschaftsministerium nach dem Ende der Weimarer Republik bestehen, obwohl es von Devisenfragen und dem Bereich der Rohstoffimporte abgesehen bald nicht mehr viel zu sagen hatte. Unter dem Regime Hitlers konnte nur derjenige zur Macht aufsteigen, der über einen eigenen Apparat verfügte, mit dem er das jeweils gerade forcierte Vorhaben zu realisieren in der Lage war, und auf einer solchen Leiter stieg auch Fritz Todt nach oben. Der erste Schritt, der Todt seiner späteren Machtstellung näher brachte, war die Mai 1938 erfolgte Ernennung zum Leiter der Bauarbeiten am Westwall, hinter dessen Schutz das tschechoslowakische Problem gelöst werden sollte. Im Dezember 1938, als seine neue Aufgabe ihrem Ende, einem offensichtlich guten Ende, zuging, wurde Fritz Todt zum Generalbevollmächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft ernannt. Sein wichtigster Auftrag war hier die Schaffung der Kapazität für neue Produktionen, und zwar nicht durch den Bau einer größeren Quantität von Anlagen, sondern durch die Freimachung bereits existierender Anlagen. Am Parteitag 1938 verleiht Hitler den Arbeiten am Westwall die Bezeichnung Organisation Todt. Diese von Todt geleitete Arbeit der Straßenbauer verschönt in der Tat jedoch nur eine Fassade. Die Autobahnen, von denen im Dritten Reich nahezu 4000 Kilometer fertiggestellt werden, bildeten, wie der Generalinspektor selbst formulierte, eine Teilaufgabe im Rahmen des Wiederaufbaus der Nation, und man weiß heute und konnte auch damals wissen, dass Hitler damit zum Krieg trieb. Todt seinerseits übersah die Zeichen der Kriegspolitik, während er nicht unwesentlich dazu beitrug, das nationalsozialistische Regime innenpolitisch zu stabilisieren.
Die Autobahnen waren auch noch lange nach Ende des Dritten Reichs sehr, sehr populär in Deutschland, und es gab zahlreiche Menschen, die gesagt haben, ja, das Dritte Reich war furchtbar, Hitler war furchtbar, aber immerhin hat er ja die Autobahn gebaut. Dass die Autobahnen von Anfang an natürlich dazu dienen sollten, dass vor allem Panzer sich dann möglichst schnell bewegen konnten, das wurde gerne übersehen. Während in Deutschland die bewaffnete Aggression gegenüber Nachbarstaaten vorbereitet wird, scheint Todt, so lässt sich bestimmten Schreiben entnehmen, den Westwall als reine Defensivmaßnahme betrachtet zu haben. Oder vielleicht hat er sich's auch nur eingeredet. Von Göring als Beauftragtem für den Vierjahresplan wird Todt am 9. Dezember 1938 zum Generalbevollmächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft ernannt. Der Bauführer der Autobahnen und des Westwalls soll den Widerspruch zwischen der Materialknappheit einerseits und steigenden Anforderungen für die Rüstung lösen. Nach seiner Ernennung kann Todt das bestehende Chaos auf dem Baumarkt bald in Zahlen präzisieren und ermitteln, dass für das ganze Jahr 39 eine Kapazität von 11 bis 12 Milliarden Reichsmark zur Verfügung steht, während bereits an Vorhaben für 15 Milliarden gearbeitet wird. Bis zum Jahresende soll sich der Gesamtwert der Bauprojekte auf über 30 Milliarden Reichsmark steigern und damit den unausbleiblichen Misserfolg jeder wirklichen Regelung der Bauwirtschaft besiegeln. Möglichkeiten zur Behebung der gröbsten Mängel sieht Todt vornehmlich in einer Leistungssteigerung, die auf Rationalisierungen abzielt und den Industrialisierungsprozess im Bauwesen beschleunigen soll. Maßnahmen ergreift er auch in Bezug auf die Steuer- und Sozialpolitik in der Bauwirtschaft. Weiterhin sammelt er immer mehr beeindruckende Erfahrungen, um sich ökonomische Strukturschwächen, den Antagonismus der Machtfunktionen und den rücksichtslosen Konkurrenzkampf zwischen den Bedarfsträgern, Wehrmachtsteile, Partei, Staatsverwaltung, SS und so weiter, eigene Gedanken machen zu können. 1939 zum Vorsitzenden des Vereins Deutscher Ingenieure gewählt, wird Todt bereits 1940 zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition ernannt. Damit ist er nun für die Kriegswirtschaft und den Bau des Atlantikwalls entlang der niederländischen, belgischen und nordfranzösischen Küsten zuständig. Seine unmittelbaren Aufgaben sind jedoch viel spezieller und begrenzter, als man aus dem irreführenden Titel schließen könnte. Trotzdem bedeutet seine Berufung in ein solches Amt einen weiteren, wenngleich noch unsicheren Schritt zu einem größeren Maß allgemeiner Verantwortung und zu umfassenderen Befugnissen auf dem Gebiet der Rüstungsproduktion. Tatsächlich war der erste Schritt jener Serie organisatorischer Reformen getan, die den ganzen deutschen Wirtschaftsapparat veränderten. Das Wirtschafts- und Rüstungsamt und das Heerenwaffenamt standen nun nicht mehr allein, wenn sie einen Umbau der Spitzengliederung auf dem Sektor der Kriegsproduktion forderten, ein Umbau, den die Ämter durch General Thomas seit 1938 verlangt hatten. Der Probleme, die von den Militärs unter so großen Risiken für sie selbst und mit so geringem Erfolg aufgezeigt worden waren, wurde sich bald auch Todt bewusst. Allein schon seine Stellung, die von der Zunahme der Produktion für die Armee abhing, führte Todt zwangsläufig zu dem Versuch einer gewissen Rationalisierung in wirtschaftlichen Dingen. Die einander in Schach haltenden Positionen des bestehenden Systems mussten unter Beschuss geraten und das Wirtschafts- und Rüstungsamt spielten dabei nicht länger die Rolle eines einsamen Heckenschützen. Todts Desinteresse an diesem Streit zwischen Armee und Luftwaffe konnte nicht leicht angezweifelt werden. Er sprach von sich selbst stets als von einem Manne, der zuerst und zuletzt immer Ingenieur sei, der, so wie er Straßen durch Berge gebrochen habe, mit einem Traktor durch das Gestrüpp der Bürokratie brechen werde, in dem sich jede Bewegung der Verwaltung der Streitkräfte verfange. Als er hatte durchaus mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie der Verteidigungsminister Pistorius heute. Also die Bürokratie, die unterschiedliche Beschaffung, die Konkurrenz zwischen den einzelnen Wehrmachtsteilen, natürlich auch die Konkurrenz der Industrie untereinander. All das sind natürlich Dinge, wo es schwer ist, die Übersicht zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. In den Büros der Organisation Todt hatte er entsprechende Wandzettel anschlagen lassen. Roland sagte von ihm: "Ich glaube in Dr. Todt, im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen, einen Mann gefunden zu haben, dessen Charakter auch einer kräftigeren Kritik an den von ihm selbst getroffenen Maßnahmen wie an der Politik Raum geben und der sich selbst genügend Zivilcourage besitzt, um diese und seine eigene Kritik ohne Rücksicht auf seine Person auch an höchster Stelle vorzubringen." Todt hing der Überzeugung an, dass Verantwortung nur dem Fachmann übertragen werden sollte, und zwar aufgrund seiner Qualifikationen, nicht seines Dienstalters. Dies führte ihn dazu, allen militärischen Organisationen als ihrer innersten Natur nach unzulänglich zu misstrauen. Die Beziehungen zwischen seinem Ministerium und dem Oberkommando der Wehrmacht waren stets unbehaglich. Zwar hatte Keitel am 15. Dezember 40 in einem persönlichen Schreiben das enge Verhältnis zwischen Rüstungsministerium und OKW gepriesen, doch schien das mehr eine Aufforderung zu einem dauerhaften Übereinkommen gewesen zu sein. Also durchaus alles Spannungen und Schwierigkeiten, wie wir sie heute in der Bundeswehr wieder erleben. Im Sommer 1940 plant Todt die Errichtung einer Reihe gleichartiger Ausschüsse zur Überwachung der Panzerproduktion. Ein Hauptausschuss für Panzer ist dann auch im September 1940 ins Leben gerufen worden, welcher rasch einen Vergleich der Produktionsmethoden innerhalb der betreffenden Industrie zustande brachte. Aus den Ergebnissen der Untersuchung ging hervor, dass der Materialverbrauch, die zur Herstellung benötigte Zeit, die Nutzung der Maschinen und der Energiebedarf oft um nicht weniger als 500% differierten. Außerdem gab es bei den fertigen Produkten auffallende Qualitätsunterschiede. Hier lagen die Anfänge von Selbstverantwortung und Verantwortlichkeit der deutschen Industrie. Ein Jahr später ist das Ausschusssystem vom Produktionsprozess auf die Entwicklung neuer Waffen ausgedehnt worden. Nach Sawyer kam der Anstoß dazu vom Führer. Hitler glaubte, dass so wie die Produktion vom Militär und der Bürokratie gehemmt und dann durch die Übertragung der Aufsicht an die Industrie verbessert worden sei, auch die Entwicklung dem gleichen System unterworfen werden könne. Das System, unter dem die Anforderungen des Heeres, der Marine und der Luftwaffe nach einem oft verlangten Produkt, zum Beispiel Gewehrmunition, individuell erfüllt werden mussten, bedeutete eine Verschwendung von Produktionskapazität und Produktionszeit. Versuche, einen Kompromiss zu finden, führten oft lediglich zu mangelhaften Erzeugnissen. Erster Vorsitzender der Panzerkommission, die einen unabhängigen Status ähnlich dem des Hauptausschusses für die Panzerproduktion hatte, war Professor Porsche.
Die Anforderungen der Wehrmacht sollten zunächst von den Entwicklungskommissionen ausgesiebt werden, die so viel Standardisierung wie möglich erreichen mussten, um die Zahl der verschiedenen Entwicklungsprojekte zu begrenzen. Gleichzeitig suchten sie allzu perfektionistischen Entwürfen entgegenzuwirken. Sawyer schätzte, dass, wenn eine 100%ige Anstrengung nötig war, um eine bestimmte Anforderung zu 100% zu erfüllen, eine 50%ige Anstrengung genügte, um jene Anforderung zu 90% zu erfüllen. Keinen zwei Firmen sollte es künftig gestattet sein, sich gleichzeitig mit der Entwicklung des gleichen Panzers zu befassen. In den Entwicklungskommissionen sollten Vertreter der Wehrmacht, Wissenschaftler, Wirtschaftsfachleute, Verwaltungsspezialisten und Experten der Industrie ihre Kenntnisse vereinen. Auf diese Weise mussten die Wehrmachtstellen gezwungen sein, eine Form der Zusammenarbeit zu finden. Kein Wehrmachtsteil sollte in Zukunft zum Beispiel seine eigene schwere Artillerie entwickeln und seinen eigenen Typ schwerer Granaten verlangen dürfen. Dieses Ausschusssystem erwies sich als eine wirksame Methode zur Steigerung der Produktionskapazität und später sind unter Dr. Müller und Direktor Werners Hauptausschüsse für Waffen und für Lastkraftwagen geschaffen worden. Der Erfolg der Panzerentwicklungskommissionen führte dann auch zur Ausdehnung des Systems der Entwicklungskommissionen auf Waffen und Munition. Diese Reformen Todts zielten nicht darauf ab, die Kriegswirtschaft auf eine breitere Basis zu stellen. Ihr Zweck bestand darin, den Produktionsfluss zu erleichtern und gleichzeitig die Kosten der Produktion zu senken. Auch hatten sie nicht in jedem Falle sofortigen Erfolg. Für die Wirtschaftsstellen, die von den Ausschüssen bei ihren Planungen berücksichtigt werden mussten, war die Kluft, die sie nun von den Industrien trennte, mit denen sie arbeiten sollten, schwierig zu überbrücken. Manche ihrer Ausschüsse und der Entwicklungskommissionen waren besser als andere, einige der Entwicklungskommissionen mögen nie wirklichen Wert gehabt haben. Aber Todt ertastete vorsichtig seinen Weg und wurde mit jedem Schritt sicherer. Er schuf, während er weiterging, ein leistungsfähigeres System und er bereitete den Boden für den großen Wandel in der deutschen Wirtschaftsplanung, den Übergang vom Blitzkrieg zur Planung für einen langen Krieg. Als Todt am 24. Januar 1941 an Keitel schreibt, bietet er eine Neujahrsregelung der Differenzen und Rivalitäten zwischen den beiden sich noch immer anfeindenden Ämtern an, wobei er sich darüber beklagt, dass der Wert und das Prestige des direkten Zugangs zum Führer die Hauptursache des Streites sei. Er fühlte sich sogar veranlasst, an Keitel die Bitte zu richten, für das Einhalten des Taktes, der für eine kameradschaftliche Zusammenarbeit Voraussetzung ist. Auch erbat er Keitels Zustimmung zu einem Plan, wonach der Minister für Bewaffnung und Munition, sofern er dem Führer etwas zu berichten oder vorzuschlagen habe, das mit der militärischen Situation zusammenhänge, sich zunächst einmal mit dem OKW ins Benehmen setzen sollte. Das OKW sollte umgekehrt verfahren, wenn es etwas vorzutragen habe, das die wirtschaftliche Lage betrifft. Anscheinend war aber das OKW nicht bereit, sich auf eine so einengende Vereinbarung festzulegen. Zwar hatte Speer den alliierten Vernehmungsbeamten erzählt, Todt habe 3/4 seiner Zeit mit Besuchen der Bauprojekte im Osten und der Westwallbefestigungen verbracht, doch es gibt keine Beweise, dass dem tatsächlich so war. In Wahrheit hat Todt seine Amtszeit sehr tatkräftig begonnen. Um abermals Roland zu zitieren, er erkannte diese Schwächen sehr bald und versuchte die Rüstungsindustrie auf der Basis seiner eigenen Erfahrungen während des Westwallbaus aufzubauen. indem er die vielen Fachleute mobilisierte, die in der ganzen Industrie zur Verfügung standen. Rolands Erinnerung wird von Otto Sawyer bestätigt. Zitat: Im Verlauf der ersten Wochen des Ministeriums wurde entgegen der bisherigen Gewohnheit, Rüstungsaufgaben ausschließlich durch militärische Dienststellen zu steuern, ein Sonderausschuss Munition gegründet unter Generaldirektor Kessler. Die Ausschüsse hatten zur Aufgabe, die besten Kräfte der Industrie dieser Produktionszweige zusammenzufassen und hauptsächlich technische Fragen der Erzeugung der betreffenden Gebiete zu ordnen.
Der jeweilige Ausschuss musste nun alle Munitionsfabriken kontrollieren und sie zwingen, ihre Produktionsverfahren und Rationalisierungsmethoden in einen Topf zu werfen. Nachdem sie sich eine gründliche Kenntnis der Kapazität eines ihrer Aufsicht unterstehenden Betriebes verschafft hatten, mussten die im Ausschuss sitzenden Industriellen alle Pläne für den Einkauf neuer Maschinen prüfen. Sie hatten die Befugnis, Maschinen und Arbeitskräfte von einem Betrieb zum anderen zu transferieren, die Fabriken während des Produktionsprozesses zu überwachen und allen jede nur mögliche Hilfe bei der Erreichung des im Programm des Ausschusses festgesetzten Zieles zu geben. Als ein letztes Mittel besaßen sie die Kompetenz, die Produktion bestimmter Erzeugnisse zu verbieten, wenn diese nach ihrer Ansicht an anderer Stelle wirtschaftlicher hergestellt werden konnten. Mit dem Ende der Produktionsphase endeten auch die Pflichten des Ausschusses. Transport und Abnahme waren Sache der jeweiligen Wehrmachtstelle. Jede einzelne Munitionsart fiel unter die Verantwortlichkeit eines Sonderausschusses. Die Vorsitzenden der Ausschüsse wurden aus den Reihen der Fabrikdirektoren ausgewählt, und zwar sollte die Wahl theoretisch nicht auf den Leiter der größten Fabrik, sondern auf den Leiter des Werkes mit den besten Produktionsmethoden fallen. Und diese Regel scheint auch oft eingehalten worden zu sein. Dietrich Stahl zum Beispiel, Vorsitzender des Ausschusses für Leuchtspurmunition, war Direktor der leistungsfähigsten Fabrik für Leuchtspurmunition. Die Ausschüsse unterstanden nicht den Beschaffungsstellen der Streitkräfte, sondern erhielten ihre Weisungen vom Ministerium für Bewaffnung und Munition, ohne jedoch in irgendeiner Weise Zweig dieses Ministeriums zu sein. Die Stellung des Vorsitzenden war ein Ehrenamt. Im November 1941 findet im Wirtschaftsministerium unter dem Vorsitz des Generals von Hanneken eine Konferenz statt, die ein neues System der vierteljährlichen Zuteilung von Eisen und sonstigen Metallrohstoffen in Gang setzen sollte. Eine Mehrheit der Anwesenden stellt fest, dass kein Versuch der Produktionssteigerung mehr Erfolg haben könne, es sei denn, es geschehe auf Kosten von Produktionseinschränkungen auf anderen Gebieten. Einzige Lösung scheint die Erweiterung der Basis der Kriegswirtschaft zu sein. Jedoch ist die Frage dem Führer nie in dieser Form vorgelegt worden, ebenso wenig der Beschluss jener Konferenz. Die allgemeine Stimmung folgt General Fromm, der meinte, dass es endlich bei Adolf Hitler zum Schwure kommen müsse. Der Zwischenfall ist symptomatisch für die Belastung, die von der Wirtschaft getragen werden muss. Das Wirtschafts- und Rüstungsamt ist nicht mehr bereit, seine Auffassung energisch beim Führer zu vertreten, nur entsprechende Ereignisse in Russland können Hitlers Willen ändern. Der Verlust Rostows und der Rückzug auf Kertsch waren solche Ereignisse. Am 3. Dezember 1941 wurde die erste einer Reihe von Führerweisungen zur Rationalisierung erlassen, und zwar unter dem Titel »Vereinfachung und Leistungssteigerung unserer Rüstungsproduktion«. Die Weisung macht klar, dass die künftige militärische und wirtschaftliche Situation ein größeres Maß an Rationalisierung der Produktion und an Einschränkung der Konsumgüterproduktion erfordere, wenn die Führerprogramme realisiert werden sollten. Also es ist klar, dass Hitler so lange wie möglich damit gezögert hat, dass man die Konsumgüterproduktion runterfährt, weil er immer Angst hatte, dass die Bevölkerung darauf allergisch reagiert. Und dass er eben auch seine ursprüngliche Taktik, dass er möglichst viel verschiedene Konkurrenzunternehmen sich entfalten lässt, weil er immer geglaubt hat, dass Konkurrenz Energie erzeugt, Kraft erzeugt, Qualitätsverbesserung erzeugt, das muss er jetzt zurückfahren zugunsten der Rationalisierung. Drei Methoden sind in der Weisung genannt, mit denen diese Rationalisierung erreicht werden könne. erstens sein modernes Massenproduktionsverfahren in größerem Maßstab als bisher einzuführen. Und das müsse natürlich auch vereinfachte Muster für die Ausrüstung und eine geringere Anzahl von Gesamtspezifizierungen mit sich bringen. Die Produktion soll in den Betrieben mit den besten und wirtschaftlichsten Arbeitsmethoden konzentriert werden. Das Problem der allgemeinen militärischen Ausstattung hingegen, von der in Russland sehr viel verloren gegangen war, müsse wohl durch den Bau neuer Fabriken gelöst werden. Bei der Produktion der allgemeinen Ausstattung sei ein einfacher, brauchbarer und leicht herstellbarer Standardartikel einer Vielzahl hochwertiger Artikel vorzuziehen, die, wenn sie überhaupt in die Produktion gingen, nur einander Konkurrenz machten. Also das will man nicht mehr. Und natürlich wird jetzt Qualität zugunsten der Masse geopfert. Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle, dass spätestens ab 1941 immer mehr Zwangsarbeiter diese Produktion herstellen mussten. Die Weisung legt nun fest, welche Eigenschaften als wesentlich gelten müssten und welche als überflüssig anzusehen seien. Der Minister für Bewaffnung und Munition und der Chef des OKW sollten bei der Ausführung der Weisung zusammenarbeiten, und das ist ja dank der Rivalitäten nur bedingt gelungen. Todt verstand den Führerbefehl als eine Billigung seiner Methoden. Er erließ am 22. Dezember 1941 eine Reihe von Durchführungsverordnungen, die das Ausschusssystem auf das Feld der allgemeinen Wehrmachtsgeräte ausdehnte. Die bereits existierenden Ausschüsse, die zur Lösung praktischer Probleme entwickelt worden waren und oft sehr gegensätzliche Standpunkte vertraten, wurden jetzt zu einem einheitlichen System zusammengefasst. Neben dem Gebäude des Ministeriums für Bewaffnung und Munition im Tiergarten entstand ein kleines Bürohaus, in dem die Besprechungen der Ausschussvorsitzenden mit den Vertretern der Ministerien stattfinden konnten, die dadurch in engere Verbindung zu den Ausschüssen traten.
Der Führerbefehl über die Rüstung 1942 wurde am 10. Januar erlassen und bezweckte eine Verbesserung der Ausrüstung aller drei Wehrmachtteile gleichzeitig, eine Situation, die Hitler bislang stets hatte vermeiden können. Für die Armee wurden mehr mechanisierte Truppen, mehr Panzer, schwere panzerbrechende Waffen und Munition befohlen. Für die Marine wurde eine Vermehrung der U-Boote vorgesehen, um der neuen Lage in der Schlacht im Atlantik zu begegnen. Die Luftwaffe brauchte mehr Flugzeuge und mehr Flakgeschütze, überdies sollte die industrielle Basis der Kriegswirtschaft erweitert werden. Die Produktion von Gummiersatz, Metalllegierungen und Mineralöl sollte steigen. Um all dies zu ermöglichen, musste notwendigerweise die Maschinenindustrie vergrößert werden. Wie sollte das alles erreicht werden? Es begannen hektische 14 Tage administrativer Manöver, in denen das Wirtschaftsrüstungsamt seine letzte Anstrengung um die Kontrolle der deutschen Kriegswirtschaft unternahm. Am 15. Januar teilte General von Hanecken dem Führungsstab der Wirtschaft mit, dass der zivile Sektor der Wirtschaft jetzt nicht mehr bestehen bleiben könne, die gesamte Produktionskapazität werde jetzt auf den Bedarf der Wehrmacht konzentriert. Der Blitzkrieg war vorbei. Für die Wirtschaft handelt es sich in erster Linie darum, sich klar auf eine lange Kriegsdauer einzustellen. Todt war bereits mit Versuchen befasst gewesen, das wichtigste Element der neuen Reformen, den sogenannten Festpreis, einzuführen. Das mit Festpreisen arbeitende Zahlungssystem bei Rüstungsaufträgen löste ein System ab, das zwei Kriegsjahre überlebt hatte, nämlich die Leitsätze für die Selbstkostenabrechnung bei öffentlichen Aufträgen, die LSÖ. Unter diesem System wurden nach der Erfüllung des Auftrages die gesamten Fertigungskosten plus einen Profit von 3-6% der Kosten von der auftraggebenden Dienststelle bezahlt. Es liegt auf der Hand, dass unter einem solchen System kein Rüstungsfabrikant daran interessiert sein konnte, die Produktionskosten zu senken. Je teurer er den Auftrag werden ließ, desto größer sein Gewinn. Dieses kostspielige und unzulängliche System der direkten Bindung des Gewinns an die Fertigungskosten wollte Todt durch ein System von Festpreisen ersetzen, unter dem die Auftragsfirma die Wahl zwischen drei Preiskategorien haben sollte. Wählte er die niedrigste, so würde er keine Steuern zu zahlen haben. Bei der zweiten Kategorie war die Steuer nicht erlassen. Die dritte Kategorie konnte nur dann gewählt werden, wenn überzeugende Beweise erbracht wurden, dass große geografische oder Transportschwierigkeiten bzw. schwere Belastungen durch Hypotheken oder Anleihen gegeben waren. Der Festpreis und die Einrichtung des Ausschusssystems waren zwar die beiden wichtigsten Neuerungen auf wirtschaftlichem Gebiet, die Todt erreichte, aber keineswegs die einzigen. Wahrscheinlich hat von allen Maßnahmen, die zur Schaffung einer leistungsfähigen Kriegswirtschaft notwendig waren, die Durchsetzung des Prinzips der Festpreise die größte Bedeutung gehabt. Doch wandte sich Todt auch anderen Aspekten zu. Der entscheidendste war wohl ein ausreichend zentralisiertes Amt, das dem neuen autonomen Regime in der Rüstungsindustrie die nötigen Impulse geben würde. Die gewünschte Leistungsfähigkeit hieß, dass die Produktion auf weit weniger Fabriken als bisher begrenzt werden musste. Man konnte es sich nicht leisten, dass Ausrüstungsteile während des Fertigungsprozesses im Lande hin und her reisten. Dieses Problem war hinsichtlich der Zulieferung von Einzelteilen besonders schwierig zu lösen. Die meisten Einzelteile für Waffen und Geräte wurden in kleinen Fabriken hergestellt, die in großer Zahl über das Reich verstreut waren. Sie entzogen sich praktisch jeder ausreichenden Kontrolle, selbst durch das neue Ausschusssystem.
Zugleich war ein größeres Maß an Zentralisierung erforderlich, um die zivile Produktion unter Kontrolle zu halten. Auf diese Zentralisierung in seinen eigenen Händen zielte Todt ab, und doch sollte sie Speer, noch ehe das Frühjahr vorüber war, weitgehend erreichen. Ende Januar legte Todt seine Empfehlungen Hitler vor. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die Vollmachten, die Speer in den ersten Tagen nach seiner Ernennung von Hitler erreicht haben will, ihm tatsächlich einfach als dem Nachfolger Todts übertragen wurden. Viele hatte dieser bereits durchgesetzt, andere war er gerade im Begriff durchzusetzen. Es war jedoch Todt, der die Einführung der Selbstverantwortung und Verantwortlichkeit der deutschen Industrie bewirkt hatte, und es war Todt, der für die Einführung des Prinzips der Pestpreise, wie sie dann statt Festpreise genannt wurden, in die deutsche Kriegswirtschaft verantwortlich zeichnete. Viele Leistungen, die Speer später gutgeschrieben wurden, gehen auf Todt zurück. So ist etwa die erhebliche Steigerung der Munitionsproduktion, die mit Speers Amtsübernahme begann, in Wahrheit ein Ergebnis der zuvor von Todt eingeleiteten Reformen gewesen. Albert Speer konnte dies kaum vermocht haben. Es dauerte doch etwas länger, bis die Früchte seiner Tätigkeit reiften. Die Strategie Bombing Survey als eine Umfrage kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass die allgemeine Zunahme der Rüstungsproduktion zwischen Februar und Juli 1942 um 55% weitgehend das Resultat früherer Pläne oder einfach der veränderten Einstellung zum Krieg gewesen sein muss. Walter Roland berichtet, als er von den Alliierten vernommen wird, dass Dr. Todt bereits die Notwendigkeit der Zentralisierung aller direkt oder indirekt für die Kriegsproduktion erforderlichen Industriezweige erkannt und den Weg dafür durch Diskussionen mit Hitler gebahnt hatte. Die tatsächlichen Entscheidungen zur Schaffung einer Art Kriegsministerium unter der Leitung von Dr. Todt sind kurz vor seinem Tode getroffen worden. Also Todt stellt sich hier als ein intelligenter Technokrat dar, der sich aber bedingungslos dem Nazi-Regime andient und alles eben möglichst perfekt ausführt. Und was man halt hier auch wieder sehen kann, ist, dass es dem Deutschen Reich zwar gelungen ist, die Rüstungsproduktion mit brutalsten Mitteln extrem hochzufahren, natürlich auch unter Einsatz zahlloser Zwangs- und Fremdarbeiter, aber dass letztendlich eben ihnen auch die Soldaten ausgegangen sind und dass dann eben alle Waffen nichts mehr nützen, wenn keine erfahrenen Soldaten mehr da sind, die sie bedienen können. Am 6. Februar 1942 präsidiert Todt der ersten Sitzung aller Ausschussvorsitzenden im neuen Hauptquartier. Zum ersten Mal findet eine Versammlung solch direkt mit der Produktion befasster Persönlichkeiten in einem zentralen Ministerium statt. Offensichtlich hatte das Ministerium für Bewaffnung und Munition einen erheblich weiteren Verantwortungsbereich übernommen. In der Sitzung werden die vorzunehmenden Veränderungen in der Verwaltung erörtert und Ansichten darüber geäußert, wie weitere Produktionssteigerungen erreicht werden könnten. Sawyer berichtet, dass als Ergebnis dieser Besprechung Vorbereitungen und detaillierte Arbeiten endlich Anerkennung fanden, die sich zum Teil schon über Jahre hingezogen hatten und wie die längst überlebte bürokratische militärische Verwaltung einen sichtbaren Zusammenbruch ihres Prestiges erlitt. Um die Proteste der Partei nicht zu heftig werden zu lassen und ohne Zweifel als Zeichen der größeren Machtbefugnisse, die sein Ministerium nun besaß, beschließt Todt eine weitere Reformmaßnahme, nämlich die eines monatlichen Bulletins an die Gauleiter. In diesem Bulletin sollten die der zivilen Produktion auferlegten strengen Beschränkungen erklärt und gerechtfertigt werden. 2 Tage nach diesem Treffen kommt Todt bei einem Flugzeugabsturz an der Ostfront ums Leben. Postum wird ihm als erstem Träger der Deutsche Orden verliehen. Sein Nachfolger als Rüstungsminister wird Albert Speer. Todt erreichte bis zum Februar 1942 ein erhebliches Maß an Zentralisierung in der deutschen Kriegswirtschaft. Er gehört zu den Männern der Stunde in der Parteihierarchie. Die erste große Expansionsperiode der deutschen Kriegswirtschaft stand vor ihrem Beginn und Todt war zu ihrer Zentralfigur geworden. Doch ehe er sich in dieser Funktion länger ausleben konnte, starb er unter immer noch nicht vollständig geklärten Umständen. Bis heute gibt es Gerüchte, dass sein Nachfolger Speer möglicherweise an diesem Flugzeugabsturz in irgendeiner Form beteiligt war. Das hat sich allerdings nie beweisen lassen.
Das war Folge 210 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben.